Titelthema, Humor.
Bis an die Scherz- bzw. Schmerzgrenzen? Eigentlich soll er leicht und spontan sein. Doch oft genug ist es ziemlich schwer mit dem Humor. Was ist denn nun witzig und was nicht? Kürzlich hatte ich eine Darmspiegelung. Nach der Untersuchung kam der Arzt, um mir mitzuteilen, dass alles in Ordnung sei und ich wegen der Narkosefolgen aber bis zum nächsten Tag besser kein Auto fahren solle. Ich antwortete, dass ich mich ohnehin nie an ein Steuer setze, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, weil ich mich für eine ziemlich lausige Autofahrerin halte. Er daraufhin: Endlich eine Frau mit Verstand. Da mussten wir beide lachen. Ich, weil ich dachte, hier hat also der Humor der 1950er Jahre die ganze Zeit gesteckt. Wenn er nicht gerade von Thomas Gottschalk gebraucht wurde. Und auch, weil ich mich darüber freute, dass mir immerhin noch einfiel zu sagen, wenn ich vorher gewusst hätte, dass die Einstiegsvoraussetzungen, um als Frau, als klug zu gelten, so niedrig sind, hätte ich mir das Abitur und das Hochschuldiplom gespart. Er, sichtlich aus Verlegenheit, weil er wohl merkte, was er da für einen wirklich sehr ollen Bock geschossen hatte. Womit dann schließlich laut des österreichischen Philosophen Robert Faller doch wenigstens eine wichtige Humorqualität erfüllt war. Der meinte nämlich einmal, zu Humor gehöre unbedingt die Fähigkeit, auf sich selbst aus einer erhöhten Position herunterzublicken und über sich, das heißt über die eigenen Dummheiten, Drolligkeiten, Ungeschicklichkeiten, zu lächeln. Ja, es ist kompliziert mit dem Humor. Dabei soll er doch etwas ganz Leichtes sein. Etwas, bei dem sich das Amüsement ganz spontan ergibt, ohne Umwege über die strenge Zensur des Über-Ich. Heimat der Anarchie. Schon Sigmund Freud meinte, der Witz am Witz sei schließlich der ersparte Hemmungsaufwand. Dass man eben gar nicht erst die sowieso ziemlich spaßbefreite gute Erziehung, den Stil, die Konventionen zu befragen braucht. Dass im Gegenteil ein Großteil der Freude doch dadurch entsteht, dass da etwas eben direkt aus dem Bauch kommt, also von dort, wo die geheimen Sehnsüchte, Ängste, Aggressionen, Gelüste, der Freiheitsdrang, die Anarchie zu Hause sind und man dem allen nun einfach Auslauf geben darf. Einerseits ist das großartig, weil man mit einem Witz so immer auch die Freiheit an sich feiert. Ein Moment, der besonders die Autoritären in Angst versetzen kann, weil so ein Scherz ihre ganze oft so mühsam und brutal zusammengezimmerte Selbstherrlichkeit mit ein paar Worten zu demaskieren und der Lächerlichkeit preiszugeben vermag. So wie dieser. Die Stasi verhört einen Christen. Gibst du zu, dass du gerade in der Kirche warst? Ja. Gibst du auch zu, dass du die Füße von Jesus Christus am Kreuz geküsst hast? Ja. Würdest du auch die Füße unseres Genossen Honecker küssen? Sicher, wenn er dort hängen würde. Oder dieser hier, der gerade in der Ukraine sehr populär sein soll. Außenminister Sergei Lavrov ruft Putins Doppelgänger zusammen und informiert sie über einen Bombenanschlag auf den Präsidenten. Er hat überlebt. Das ist die gute Nachricht, sagt Lavrov mit ernster Miene. Aber ich habe auch eine schlechte Nachricht für euch. Er hat einen Arm und ein Auge verloren. Manchmal kann der Witz aber auch den demaskieren, der ihn erzählt. Dem Moderator Thomas Gottschalk passierte das praktisch ständig. So kniete einst in seiner Sendung ein Doktor im Mund einen Tischtennisball, um ihn 200 Mal an die Wand zu spucken und wieder mit dem Mund aufzufangen. Gottschalk betrachtete eine Weile das Bild des knienden Doktors und sagte dann zu seinem Gast Kate Blanchett, »Dein Mund ist ja so groß, da passen bestimmt 2 Bälle rein.« Natürlich kann man sich als Frau für dieses Vollbad im Fettnäpfchen fremdschämen. Sehr viel angenehmer wäre es aber, man würde Männern, die ihr Humormaterial offenbar neben Blasentee und Bruchband lagern, nicht noch höflich belächeln und damit weiterhin dafür sorgen, dass sie sich bis auf die Knochen blamieren. Witz, Maulkörbe und Fettnäpfchen. Man ist einfach nicht gern dabei, wenn jemand, der eigentlich eine Vorbildfunktion innehat, sich dermaßen linkisch bloßstellt. An dieser Stelle hören manche sicher die Comedians Dieter Nuhr oder auch Monika Gruber tief durchatmen. Nur 2 von vielen, die sich in letzter Zeit sehr publikumswirksam darüber echauffieren, ob man denn bald gar nichts mehr sagen dürfe, um dann alles zu sagen, über Gendersprache etwa oder über VeganerInnen, KlimakleberInnen oder Diversität. Das Beklagen der vermeintlichen Witzmaulkörbe und der Fettnäpfchen, mit der die Wokeness den Humor angeblich in ein einziges Minenfeld verwandle, ist ja selbst längst eine Art eigener Geschäftszweig auf dem Comedy-Markt geworden. Wie jedes populistische Spielfeld derzeit sogar ein enorm einträgliches. Dabei ist es doch so. Natürlich kann jede und jeder einen Witz machen. Er oder sie muss dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Auch mit der, dass das Gejammer über Begriffsverbote und damit über den ja an sich schon erfreulichen Umstand, dass die Welt sich weiterdreht, selbst ziemlich spaßbefreit wirkt. Schon weil man die ängstliche Sorge vor einem Wandel spürt, der einen humormäßig möglicherweise bald als nicht mehr zeitgemäß zügig in die Witze-Restmülltonne verklappen könnte. Ganz zu schweigen von dem Umstand, dass man heute mit manchen Witzen weniger einen exzellenten Humor als vor allem eine sehr problematische Haltung gegenüber etwa Frauen, Alten, Queeren oder Migrantinnen offenbart. Und das ganz schön kleinliche Bestreben, sich auf Kosten anderer zu amüsieren, auch um selbst vielleicht ein bisschen besser dazustehen. Ja, es gibt herrliche Männer- und Frauenwitze. Wo sind die Schmerzgrenzen? Aber es kommt eben immer auch darauf an, ob ein Mann oder eine Frau sie erzählt. Warum leben Frauen länger als Männer? Sie bekommen die Zeit fürs Einparken gut geschrieben. Oder? Erste Frau, was würdest du mit einer machen, die du mit deinem Mann im Bett erwischst? Zweite Frau, ich würde zuerst ihren blinden Hund erschießen. Klar, Humor muss immer auch an Schmerzgrenzen gehen, aber wo die liegen, sollten eben auch diejenigen entscheiden können, über deren Schmerzgrenzen da verfügt wird. Oft von Menschen, die um ihre eigenen enorm hohen Mauern ziehen und dazu, sicher ist sicher, außerdem noch Selbstschussanlagen installieren. Bestimmt erinnern sich noch viele an Stefan Raab, dessen Humorgeschäftsmodell, wie übrigens auch das von Oliver Pocher oder Dieter Bohlen, zu großen Teilen daraus bestand, andere zu demütigen und lächerlich zu machen. Etwa mit Maschendrahtzaun, der Auskopplung aus einem Nachbarschaftsstreit zwischen der ostdeutschen Regine Zindler und ihrem Nachbarn. Er selbst verstand dagegen keinerlei Spaß, wenn es um sein Privatleben ging, das er besser schützte als der KGB den aktuellen Aufenthaltsort von Putin. Gott lacht mit seinen Geschöpfen, nicht über seine Geschöpfe. So steht es im Talmud. Das ist eine ziemlich gute Richtschnur. Richtig lustig wird es ja meistens gerade dann, wenn da einer oder eine über sich selbst lachen kann, sich selbst nicht so ernst nimmt, das Material benutzt, das ihm sein oder ihr Leben liefert, dann ist dagegen so ziemlich alles möglich. Sogar Humorpotenzial in so etwas Schrecklichem wie einer Krebserkrankung zu entdecken. Cancer Humor oder Tumorhumor nennt man das Genre in den USA, das sogar eigene Comedy-Formate hervorgebracht hat. Laughing at the Big C betitelte die New York Times einmal eine Geschichte über die WegbereiterInnen. Darunter etwa Julia Sweeney, Schauspielerin und Mitwirkende der legendären Saturday Night Live Show, die Ende der 1990er Jahre aus ihrer Krebsdiagnose ein Bühnenprogramm machte. Die Autorin Chris Carr, auch an Krebs erkrankt, drehte damals den Dokumentarfilm Crazy Sexy Cancer und meinte, dass der Krebs ohnehin dringend eine Verjüngungskur brauchte. And I was just the girl to do it. Humor ist einfach eine komische Art, ernst zu sein, hat Peter Ustinov einmal gesagt. Man könnte es so formulieren. Ernste Situationen können auch auf eine komische Art humorvoll sein, wenn die darüber sprechen, die es betrifft. So wie der amerikanische Comedian John Moe. Er moderiert den Podcast The Hilarious World of Depression, die urkomische Welt der Depression, indem er mit Comedians über ihre Erfahrungen mit Depression spricht. Er sagte in einem Interview, Depression folgt so vielen Prinzipien der Komödie. Es ist ein Mann, der einen Hund beißt. Es ist eine Welt, die auf dem Kopf steht. Allein diese chemischen Tröpfchen in meinem Gehirn, die alles vermasseln, kommen mir komisch vor. Wenn ich niedergeschlagen bin, finde ich es komisch, wie erbärmlich und am Boden zerstört ich sein kann. Entlastung und Abstand. Womit wir bei einer weiteren Witz-Hauptaufgabe wären, zur Entlastung beizutragen, Abstand zum Elend verschaffen, das Schreckliche auf seelisch-leidlich verträgliche Dimension schrumpfen zu lassen und das Triumphgeheul wieder den Ernst der Lage sein. Dazu braucht es aber etwas, das längst nicht alle SpaßmacherInnen mitbringen. Menschlichkeit, Klugheit, Selbstironie, die Souveränität, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und die Gewissheit, dass das noch lange nicht das Ende ist. Selbst dann, wenn alle Indizien das Gegenteil behaupten. Was sagt der Todeskandidat, der angeschnallt auf dem elektrischen Stuhl sitzt, vom Gefängnisdirektor nach seinem letzten Wunsch gefragt? Wenn Sie bitte meine Hand halten könnten? Oder, um es frei nach Karl Valentin, einem ganz Großen aus der Unterhaltungsbranche zu formulieren, lache, wenn es richtig mies läuft, denn davon, dass du nicht lachst, wird es garantiert auch nicht besser. Den Artikel schrieb Constanze Kleiss.